Yes, okay.
So, fangen wir an mit einer Frage. Wer von euch kennt schon Korbut? Okay, für den Stream, das waren ungefähr 80% des Raums. Und wer von euch läuft, hat schon Korbut auf einer Maschine laufen? Vielleicht 30% des Raums. So, warum? Also, zuallererst, Korbut, wie ihr schon wisst, läuft nur auf alten ThinkPads. Wer lässt es auf seinem Gaming-Rig laufen? Auf dem neuen Intel-Laptop? Was auch immer. So, wir sind hier, um das zu ändern. Und wir wollen euch mehr Vertrauen in die Firmware geben, die eure tägliche Aktivität laufen lässt. So, für die Leute, die Korbut nicht kennen. Korbut ist eine Host-Firmware von eurem Laptop oder PC-Turm oder jedes beliebige Gerät, das eure Aktivitäten laufen lassen. Also es kann ein Server sein, euer Minecraft-Server, euer FTP-Server, alle legal bekommenen Filme. So, und das nennt man oft auch BIOS umgangssprachlich. So, das Korbut Project wurde von Ron Minich als Linux BIOS 1999 gestartet und es wurde später zu Korbut umbenannt, um mehr einzigartig und weniger verwirrend zu klingen. Das war Januar 2008. So, und falls ihr ein bisschen mehr Hintergrund dazu haben wollt, können wir empfehlen, diese Talks vom 33C3 und 34C3, Bootstrapping a Slightly More Secure Laptop und Bringing Linux Back to Server Boot ROMs with NERF and Heads. So, was sind die Vorteile von Korbut? Also, zuallererst, denke, die Leute, die von euch, die für große IT-Firmen gearbeitet haben, wissen vielleicht, wie proprietärer Code aussieht und wer in Open Source Code arbeitet, weiß, wie Open Source Code aussieht. Und es ist kein großes Geheimnis, dass der Linux-Kernel und ein Open Source Kernel viel stabiler ist und in der Geschäftswelt auch populärer. Das ist einfach der Vorteil von Open Source. Und Korbut selbst konzentriert sich nur darauf, die Hardware zu initialisieren in der Firmware. Also es hat keine Dateisystemtreiber oder Netzwerktreiber drin. Es macht es viel weniger kompliziert als irgendwelche Dollar-Vendor-Firmware, die man auf dem Markt kriegt. Das verringert auch die Angriffsfläche, denn und das ist anders als die populärste UEFI-Implementierung EDK 2. EDK 2 hat nämlich zum Beispiel, also im Vergleich dazu haben wir weniger Komplexität und das bedeutet in dem Fall auch weniger Chancen, dass man irgendwelche Sicherheitslücken hat. Und wie ihr auch im Moment sehen wird, ist es extrem schnell beim Hochfahren. So, wo wird es denn schon verwendet? Cisco verwendet Korbut für seine Network-Hardware. Ja, das ist Enterprise-Hardware, die hat mehrere Boot-Stufen und sie bootet langsam, aber das ist eines der Beispiele von Enterprises, die schon Korbut verwenden, um ihren Hochfahrprozess zu sichern und Sicherheitslücken zu reduzieren. Hardware, die man von Google kriegt, also Chromebooks, Chromeboxes, Chromecasts, Router, die lassen auch alle sicher Korbut laufen. Da könnt ihr auch Ellie's Talk auf dem letzten Kongress dazu anschauen. Und Industriemaschinen, Datenzentren, das Open Compute Project zum Beispiel, Endnutzer-Hardware, System 76 läuft in Korbut, Star Labs, Purism, Nova Custom, PC Engines zum Beispiel, also falls ihr einen Router von PC Engines habt oder eins von den Geräten als Router verwendet, dann läuft da schon Korbut. So, zurück zu unserem Mantra von vorhin. Warum ist es so schwer, Korbut laufen zu lassen? Naja, Intel, unsere Freunde, sind zu uns gekommen und haben gesagt, ja, BIOS, Firmware, das ist ein Angriffsvektor. Also es könnte ja jeder irgendeine Firmware da drauf flashen. Und dann müsstest du den PC nicht mehr mit einem Virus infizieren, wenn du einfach um den Kernel rumgehen kannst und den Angriff in die Firmware reinmachen kannst. Und AMD hat das gleiche gemacht mit der Platform Secure Boot. So, und das heißt grundsätzlich, Firmware, die nicht von unseren Corporate Autoloads signiert ist, kann nicht auf der Hardware geladen werden. So, Qualcomm, Samsung, Google haben das Gleiche auf ihren ARM64-Geräten. Also viel Glück, Coreboot auf dein Handy zu porten. Intel hat das in der Management Engine implementiert und das schauen wir uns heute an. Und das fängt an, bevor die x86-64-Kernel überhaupt anfangen zu laufen. Also es prüft die Firmware, die in die CPU geladen wird, bevor es da reingeladen wird. Und es wird mit dem privaten Schlüssel, der eFuse ist, wird geprüft. So, das passiert in der Fabrik. Also die eFuses werden, die Sicherungen werden irgendwie rausgelassen, keine Ahnung. Und dann kann man Coreboot nicht reinmachen. Aber das geht davon aus, dass der Hersteller dran gedacht hat, das zu machen. Dann, was passiert, wenn man einfach ein Gerät im Fabrikmodus kriegt, wo diese Fuses noch nicht durchgebrannt sind und man kann einfach das Ganze umgehen? So, was wir uns heute anschauen ist, ich habe ein Gerät, da sind die Sicherungen nicht durchgebrannt. Also ich kann Coreboot drauf machen, aber wo fange ich überhaupt an? Keine Sorge, wir gehen da jetzt durch. Ellie wird euch alles darüber erzählen, wie man Coreboot auf ein neues Gerät portiert. Aber zuallererst erklären wir noch kurz, wie x86-64 überhaupt hochfährt.
Ja,
genau. Wie gesagt, wir fangen mit dem kleinen Mikrocontroller an, den ihr auf dem Mainboard habt, der zwischen den Express existiert. Der heißt dann Super I.O. oder der eingebettete Controller. Genau, das ist häufig auf Laptops, aber auf Desktops gibt es das auch. Dann habt ihr den Plattform-Controller-Hub. Da ist so das Mikrofon gestorben.
Ja. Welcome to the Chaos Communication.
Willkommen zum Chaos Communication Kongress, wo das Chaos vorprogrammiert ist. Da kommt ein Engel.
It wouldn't be a congress without technical issues. Oh.
Es wäre ja kein Kongress ohne die ganzen technischen Schwierigkeiten. Ja, wir sind auch der letzte Talk, insofern. Wir haben Zeit.
Thank you.
Okay, super, vielen Dank. Genau, wo waren wir?
So it can be either like a dedicated chipset on the mainboard.
Genau, also das kann entweder ein eigener Chip auf dem Mainboard sein oder in den System-on-Chip selbst eingebaut sein. Das ist eben der Platform-Controller-Hub oder eben dann ein Chipset. Dann hat man natürlich die Haupt-CPU oder eben alles zusammen auf einem Laptop. Man hat seinen RAM, der da dann irgendwie entweder in Slots oder angelötet ist. Genau, wir schauen uns jetzt größtenteils Desktops an. Die sind einfacher zum Mitarbeiten. Da kann man einfacher mitarbeiten, wie wir erklären werden. Genau, und ich zeige euch dann gleich noch eine Slide, wie verschiedene Stromschienen auf dem Mainboard funktionieren. Denn wenn ihr auf eurem Mainboard den Anknopf drückt, was passiert? Okay, also das Erste, was passiert ist, wenn ihr den Anknopf drückt, dann kommt der eingebettete Controller, der Embedded Controller, das Super-IO kommt aus dem Reset und schickt dann eben die Spannung an den Platform-Controller-Hub. Der lädt dann eben die Firmware aus dem Flash-Speicher. Und dann macht die CPU weiter. Erstmal wird der Cache als RAM eingesetzt und dann wird die First Stage, die erste Stufe, geladen. Genau. Hier schauen wir uns mal ein Mainboard an. Ihr seht, ihr steckt den Strom in den 24-Pin-Stecker ein. Da gibt es eine permanent angeschaltete Stromschiene und das sendet Strom an den Super-IO-Chip. Der Super-IO-Chip ist dann immer an und wartet halt darauf, dass ihr den Anknopf drückt. Und wenn ihr den dann andrückt, dann werden da ein paar Pins zusammengeschaltet, genau mit dem grünen und dem schwarzen Kabel. Und die werden dann zusammengeschaltet und dann geht eben praktisch die, das Netzteil richtig an und ja, dann kommt der Strom. Ihr wisst, wie das geht. Genau, und dann fängt der Code eben an auszuführen.
So the first stage that is being loaded.
Genau, und dann kommen jetzt eben verschiedene Stufen. Die erste Stufe, die kommt, die gibt es nur auf AMD-CPUs, aber wir sind hier in einem Intel-Talk. Trotzdem, ganz kurz, um das noch zu sagen, auf AMD-Plattformen gibt es einen Sicherheits-Co-Prozessor, das ist praktisch ein kleiner ARM-Kern in eurer AMD-Kern. Das ist ähnlich wie die Intel ME. Der Unterschied ist aber, dass auf Intel-CPUs die Management Engine irgendwie durch ihren eigenen, der Memory Controller durch einen eigenen Blob konfiguriert wird, ist es bei AMDs CPU so, dass der Speichercontroller in der PSP-Kern eben gesetzt wird. Das bedeutet, erst fängt der PSP-Kern an und da wird dann der RAM initialisiert und dann kommt der Rest. Deswegen nennen wir das First Stage vor dem Bootblock. Das wird irgendwie in ARM ausgeführt. Genau, aber das alles nur so am Rande. Eigentlich reden wir heute über Intel und das ist alles für AMD und da muss eh noch mehr Arbeit gemacht werden. Genau, also es gibt einen Bootblock in der CPU und der konfiguriert eben den Cache erstmal als Memory, als Speicher, um den Code auszuführen, der auszuführen ist, bevor der Speichercontroller gestartet wurde. Ihr könnt auch da können auch die GPIOs konfiguriert werden als UART, dann hat man eine Ausgabe und sieht, was überhaupt passiert. Und dann wird FSPM geladen. Das steht für das Firmware-Support-Paket. Also praktisch so ein Intel-Binary-Blob. Da weiß keiner so genau, was drin ist. Sehr besonders. Genau, die geben uns aber halt nur diesen Blob und nicht irgendwie den Quellcode davon. Und dann kriegt man halt eine API, die man in Coreboot einsetzen kann. Und damit können verschiedene Dinge konfiguriert werden. Zum Beispiel, ob man XMP aktivieren will oder noch besondere andere Spezifikationen oder Einstellungen vornehmen will an seinem Speicher. Genau, dann wird irgendwie der Speicher trainiert. Und wenn das klappt, dann wird die Trainingsdaten werden dann eben in einem MRC-Cache gespeichert. Und wenn wir das dann das nächste Mal das System anschalten, muss der Speicher nicht nochmal neu trainiert werden, weil das eben gecached ist. Genau, wenn wir damit fertig sind, kommt die letzte Stufe. Da wird FSPS geladen, das ist das FSP für Silicon. Das konfiguriert ganz viele Dinge, den Interrupt-Controller, andere Kerne, PCI Express und so weiter. Und das schreibt eben diese ganzen Dinge und initialisiert sie, damit dann am Ende das Betriebssystem weiß, wie es mit eurer Hardware reden kann. Und wenn das dann alles endlich fertig ist, dann springen wir in die Payload. Und was die Payloads sind, das erklären wir euch gleich. Wir haben eben schon gesagt, dass Coreboot sich nur darum kümmert, die Hardware zu initialisieren. Und dann kommt eben noch praktisch weitere Software, die ihr auswählen könnt, die dann danach kommt. Und die dann zum Beispiel auf die Festplatte guckt und da eben das Betriebssystem herlädt. Okay, einen Moment gerade bitte.
Okay,
so. Super-IOs sind sehr einfache Mikrocontroller. Sie haben normalerweise einen eigenen SPI-Speicher. Und man muss die Register aus der Host-Firmware konfigurieren. Und in älteren Designs, wie zum Beispiel ein System von 2002, das hatte einen Floppy-Controller, IDE, Parallel-Port. Auf neueren Systemen wird es nicht wirklich verwendet. Also manchmal verwenden sie noch die älteren Designs, aber meistens ist es ADN-disabled. Einige Hersteller haben nicht Serial Ports, aber alle haben RS-232. Und da kann man sehr einfach seriellen Output kriegen. Es gibt einen Environment Controller. Also Super-IO kann die CPU-Temperatur prüfen und basierend darauf die Lüfter kontrollieren über PWM. Also man hat PWM-Lüfter-Header und das kann von Super-IO oder dem Embedded-Controller kontrolliert werden. PS2-Controller, das ist auf Laptops noch üblich. Man hatte früher zwei Anschlüsse, dann hatte man einen Anschluss, dann hatte man gar keinen Anschluss mehr. Weiß nicht warum, aber dann GPIO. Das ist normalerweise LDN 7, wenn ich mich korrekt erinnere. Da kannst du bei IO zum Beispiel dreifach Standby machen, um den Arbeitsspeicher am Strom zu halten. Und man muss da wirklich und verstehen, was es heißt. Aber wir zeigen später, was es heißt. Was ich noch auf keinen Mainboards gesehen habe, ist Consumer Infrarot. Also man kann ja Infrarot-Fernbedingungen haben, die auch durch Swio kontrolliert werden. Aber, es gibt zwei Hersteller. Einer ist Nurphoton. Die sind echt nett. Die haben normalerweise Datasheets auf ihrer Webseite. Oder sie sind sehr nett. Man kann ihnen einfach eine E-Mail schicken und dann geben sie dir das Datasheet. Und dann gibt es ITE. Das ist sehr schmerzhaft. Also selbst wenn ihr das NDA unterschreibt und einen Anbieter habt, der mit denen arbeitet, dann kriegt ihr keine Antwort oder es ist einfach eine sehr kurze Antwort und ihr könnt vergessen, irgendwelche Datasheets zu bekommen. Also, falls, es sei denn, ihr findet sie auf Baidu oder so. Also, es ist echt verrückt. So, das hier ist ein Beispiel der Konfiguration für Super.io. Ihr könnt sehen, dass in PMP 2e.1 ist LDN 1, da konfigurieren wir einen COM-Port. LDN 4 ist ein Environment Controller. Da muss ich natürlich den Output ein bisschen abkürzen, aber ihr versteht ungefähr, was da losgeht. Ihr konfiguriert die Sensoren, wie sie verbunden sind. Also welche Lüfter es gibt auf dem Board, welche Lüfter verwendet werden. Ihr könnt sehen, dass ich LDN 5 und 6 ausgelassen habe, weil dieses Mainboard keine PS2-Ports hat. Und dann ist da GPIO, also das ist wieder LDN A ist Consumer IR, das ist auch deaktiviert, also Infrarot. Ich hoffe, das war verständlich. So, für Embedded Controller, die haben meistens die gleiche Funktion, aber sie lassen ihre eigene Firmware laufen. Und man sollte sich auf den Mainchip konzentrieren. Da ist normalerweise ein Sticker AMI Aptio drauf. Das hat nichts mit der Firmware zu tun. Ich weiß nicht, warum sie den Sticker drauf machen. Aber dann ist da ein kleiner SPI-Chip, ich glaube ungefähr 1 Megabit. Da ist die Firmware drin. Und in den meisten Designs, also von Lenovo oder ICE, da ist es sehr kompakt. Sehr kompakte Firmware, Closed-Source-Firmware, die die Register konfiguriert. Oder es gibt ComOS Embedded Controller, die sind in C geschrieben, basiert jetzt auf ZephyrOS, das ist Open Source, man kann sehr schön damit arbeiten und man kann es auch ändern. Also, und da habt ihr diese zwei Optionen, entweder Open Source oder nicht. Der Unterschied ist, man muss nicht die Register aus der Host-Firmware konfigurieren, die Firmware steckt in SPI. Also ist es vielleicht ein bisschen einfacher für AnfängerInnen, aber wenn ihr einen Laptop habt und das ACPI dumpt aus der Firmware oder von der Firmware, dann habt ihr diese SPI-Tabellen, um Battery Monitoring zu haben, das ist ein bisschen schwierig. Also der witzige Teil ist, das wissen nicht viele Leute nicht, aber die Tastatur auf Laptops ist immer noch über PS2 angeschlossen. Also Embedded Controllers auf Laptops scannen die Keyboard Matrix und senden dann die Events an das Betriebssystem über PS2. Manchmal hat man da besondere Funktionen, also wie zum Beispiel die Tastaturbelichtung zu kontrollieren. Das macht der Embedded Controller. Und es kann auch kontrollieren Sachen wie USB-C Power Delivery, Akkustatus oder wenn ich den Deckel schließe, dann sollte die Maschine in Snapper gehen oder Sachen wie das.
Okay.
So.
Ja, okay, I can do that.
Alles klar, dann mache ich mal weiter. Genau, wir müssen erstmal schauen, ob Bootguard aktiviert oder deaktiviert ist. Genau.
Dafür gibt es ein Tool, das sich RDMSA nennt. Dafür braucht man ein Kernelmodul, nämlich MSA. Also mit Modprop MSR kann man das Kernelmodul laden. Und dann ist es recht simpel. Ihr müsst RDMSR 0x13a ausführen. Und dann, wenn der Status 0 ist oder Hex 0x7000, dann bedeutet es, dass Bootguard unprovisioniert ist, aka, dass die eFuse nicht gesetzt ist. Das bedeutet, super, ich kann da jede Firmware flashen, die ich will. Ja. Eine andere Methode ist, dass ihr das Intel MI-Tool verwendet, um zu checken, ob das eben gesetzt ist oder nicht. Also wenn ihr plant, ein Mainboard zu kaufen, dann könnt ihr euch da die neueste Firmware runterladen von der Webseite und dann mit dem Intel ME-Tool oder sowas testen, was da die Sache ist, ob da dieses Flag jetzt gesetzt ist oder nicht. Wir können euch nicht sagen, wo ihr das findet, weil das wäre eine illegale Instruction. Ja. Genau. Man kann auch noch sagen, dass auf manchen Skylake- und Coffee Lake-Systemen eine Schwachstelle in der Intel ME gab, die es erlaubt, Kutri gefunden hat. Und diese Person hat es geschafft, das auszunutzen, indem man die Intel Management Engine auf eine verwundbare Version downgradet. Und damit bekommt man dann beliebigen Code ausgeführt und kann damit den Bootguard-Check umgehen. Genau, dadurch würden irgendwie der Status von eFuses im Platform-Controller-Hub ausgelesen. Wenn das für euch zutrifft, dann empfehle ich euch da einfach, diese Links hier zu lesen, weil wir haben leider keine große Zeit, um jetzt hier da in die Details zu gehen. Genau, auf manchen ThinkPads oder dem Dell Optiplex 3050 und manchen Skylake und vielen Coffee Lake Systems der 7. oder 8. Generation von Intel ist es jetzt eben möglich, Coreboot zu verwenden. Also vielen Dank an dieser Stelle.
Okay.
So, gut, weiter.
So getting dumps from the stock firmware.
Okay, wie bekomme ich jetzt einen Dump der Hersteller-Firmware? Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen Linux starten. Mit Windows geht das nicht. Sorry. Wir müssen Linux booten mit den folgenden Kommando-Argumenten, log level 15, se Linux aus, und wir müssen IOMEM auf relaxed setzen, damit wir Zugriff auf mehr Hardware haben, ohne dass der Kernel das verhindert. Dann brauchen wir alle möglichen Tools. Hier ist eine Liste. Und dann brauchen wir eine Menge Logs, zum Beispiel wie das hier gegeben ist. Zum Beispiel brauchen wir LSPCI, das gibt uns alle PCI-Express-Geräte, die an unserem System hängen. Und zwar mit genau diesem spezifischen Kommando. Und das brauchen wir dann später, um bestimmte seltsame Probleme, die vielleicht später auftreten, debuggen zu können. Genau, gleiches für LSUSB, das Super-IO-Tool, das gibt uns, ob das Super-IO-Tool unseren Super-IO-Chip unterstützt, das gibt uns eine Liste von Registern in Klammern, die wir dann konfigurieren müssen, später in unserer Firmware. Und in diesen Klammern steht dann eben, welche Register in unserer Firmware konfiguriert sind und was ist standardmäßig sein sollte. Es gibt das Intel-Tool. Das Intel-Tool sagt uns sehr viel. Aber größtenteils interessiert uns die GPIO-Konfiguration. Die brauchen wir dann später. Da gucken wir aber später noch drauf. Es gibt das EC-Tool. Das ist ähnlich wie das Super-IO-Tool. Das MSR-Tool. Weiß ich gerade gar nicht mehr, was das tut, ob das überhaupt notwendig ist. Aber schadet nicht. Es gibt DMI-Decode. Das gibt uns SM-BIOS-Informationen, das kann später hilfreich sein, um zu schauen, welche Speichersticks wie konfiguriert sind. Genau, es hilft auch bei Netzwerkkarten. Da gibt es noch das NVRAM-Tool, habe ich auch noch nie gebraucht, aber schadet ja vielleicht nicht. Manchmal muss man halt die NVRAM-Konfiguration lesen. D-Mask ist selbsterklärend. Der ACPI-Dump gibt uns kopiert nicht nur die Dinge einfach aus dem Kernel, sondern es gibt uns eine Liste sondern es gibt jetzt einen Hexdump und da kann man später ACPI-Extract draufwerfen und das Ganze dekompilieren mit dem ESL-Tool. Das gibt uns eine große Liste von ACPI-Tables, die in unserer Firmware schon drin sind. Und das ist extrem hilfreich, insbesondere wenn man einen Laptop hat mit eingebetteten Controllern. Genau, weil da muss man dann die ICPI-Tables irgendwie wild mischen. Genau, das letzte ist I2C, nicht das letzte, als nächste ist I2C Detect. Das ist hilfreich, wenn man irgendwie I2C-Geräte hat, wie zum Beispiel ein Trackpad oder Audioverstärker oder was auch immer da sonst noch existiert. Das nächste ist, dass man das Intel VBIOS, das sogenannte VBIOS Table, sich nimmt. Und das ist das, was auf der Intel iGPU läuft. Das ist auch nochmal in der Firmware gespeichert. Das müsst ihr unter Linux auch einmal auslesen und müsst ihr das dann später in Coreboot in den Source Code einfügen. Genau. Proc Interrupts kann hilfreich sein, wenn man irgendwie mit nicht ganz so gut unterstützten SoCs hat. Da mag man dann Probleme haben, wo Dinge vom Bus fallen und sowas. Ich glaube, das passiert eigentlich nicht mehr heutzutage mit den meisten CPUs oder mit denen, die wir unterstützen. Aber vielleicht passiert es und dann hilft es euch, wenn ihr das besser habt als nicht. FlashProc ist, wenn euer System nicht ganz praktisch gesperrt wurde und euer System unterstützt wird, dann hilft euch das dabei, die Stock-Firmware auszulesen. Das ist extrem hilfreich. Insbesondere, wenn euer Hersteller euch keine Downloads von der Hersteller-Firmware gibt. Das Letzte, was wir tun, ist noch die ALSA-Konfiguration, die PIN-Konfiguration von ALSA auslösen. Das sagt uns, welche Pins wo aktiviert sind. Und das ist später wichtig, damit wir da eine entsprechende Tabelle von bauen können. Da müssen wir aber auch gleich noch drauf gucken. Okay, zuletzt noch, manchmal braucht ihr vielleicht Hilfe mit einer Intel-integrierten GPU, weil da gibt es irgendwie verschiedene Videoausgaben, die aktiviert sind in eurem VBIOS. Wenn ihr in den Kernel-Log guckt mit DMASC und danach VBT sucht, dann sagt euch das, welche Ausgaben wo und wie enabled, aktiviert und deaktiviert sind. Und falls ihr die Information braucht, dann bekommt ihr so an die.
Gut, das ist also, wie man an diesen Tree kommt, den man da alles reingeben muss für Coreboot. Genau, so sieht also ein Verzeichnis von einem Mainboard aus in Coreboot. Ihr seht, das ist irgendwie ein Verzeichnis von einem Arriang Mainboard. Ihr könnt es da lesen. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, um darüber zu reden, aber da sind ganz viele verschiedene Dateien, die entweder ausgeführt werden oder irgendwelche Informationen zu haben. Genau, ganz viele Informationen. Gut. Ja, jetzt habt ihr all diese Dinge gedumpt und was tut ihr jetzt? Wie schreibt ihr jetzt Code damit? Okay, was ihr tun müsst, ist, ihr solltet euch ein Mainboard suchen, das einen ähnlichen SoC hat und schon in Coreboot drin ist und das dann einfach modifizieren. Oder ihr könnt natürlich das auch von vorne schreiben, aber das ist schwerer. Dafür solltet ihr euch angucken, welchen SoC ihr habt. Genau, da müsst ihr noch gucken, ob da irgendwelche Geräte fehlen im Device-Tree. Da gibt es dann eventuell auch Headers, die ihr irgendwo finden könnt. In diesem Pfad hier unter Punkt 4. Ihr müsst eventuell das Super-IO-Datasheet finden, eventuell müsst ihr da ein paar E-Mails schreiben und manchmal braucht ihr einfach Glück. Genau, dann könnt ihr von Intel euch noch die Datasheets für den Plattform-Controller-Hub runterladen und da müsst ihr beachten, dass man in diesem PDF dann auch noch versteckte Tabellen finden kann. Gut, dann müsst ihr UART konfigurieren, damit ihr da praktisch eure Debug-Logs bekommen könnt. Dafür gibt es verschiedene Optionen. Das eine ist UART RS 232. Ihr könnt die Logs auf alle möglichen Arten ausgeben, über UART, über RS 232. Ihr könnt sie auch in den Flash-Sprecher schreiben und so weiter und so fort. Hier ist ein Beispiel, wie ihr das über RS 232 macht.
Hier einfach nur ein Beispiel. Genau, ihr bekommt einen Eindruck davon, wie das funktioniert. Hier ist, wie man UART über den SoC macht. Ihr braucht dafür vermutlich die Schematics oder ihr braucht einen Logic Analyzer, um herauszufinden, wo man dann da jetzt das UART auslesen kann. Gut, nehmen wir jetzt mal an, wir haben das UART hinbekommen. Dann müssen wir jetzt GPIO und den Device Tree machen. Und das funktioniert wie folgt. Das erste, was wir tun, ist, wir lesen die GPIO-Konfiguration mit Intel Tool aus. Das geben wir dann in Intel P2M. Das gibt uns eine nette Tabelle. Und das können wir dann einfach so in Coreboot verwenden. Ihr müsst das vermutlich mehrfach auslegen. Genau, wenn man einen Monitor nämlich einsteckt, dann ändert das vielleicht die GPIO-Konfiguration. Vielleicht ändert es sich, wenn ihr Audio-Verstärker irgendwie anschließt. Genau, ihr müsst das also mehrfach machen und dann immer vergleichen. Und das Ganze mit der Tabelle, die Intel in ihrem PDF versteckt, vergleichen. Ganz wichtig ist, dass ihr GPIO-Ports nicht umkonfiguriert müsst, dass ihr Input anstatt Output sind oder Output anstatt Input, weil damit könntet ihr Dinge auf eurem Mainboard beschädigen.
Memory Slots.
Okay. Memory Slots sind erstaunlich einfach, das ist einfach nur ein bisschen Code. Ihr seht, wir haben hier zwei Memory Channels. Unter SPD 1551 gibt es den ersten und zweiten Slot und im zweiten Channel gibt es dann auch den ersten und zweiten Slot. Genau, also 5051 ist immer der erste, 5253 ist immer der zweite. Ja, also ihr konfiguriert das einfach und konfiguriert dann da die ganzen Dinge, vielleicht noch ein XMP-Profil, ihr müsst das vielleicht auch noch testen, aber so ist eben, wie man das konfiguriert. Ich hoffe, das funktioniert für euch.
So, jetzt zu integrierter GPU, also ihr kriegt die Informationen über DDI-Links von DMSQ, wie schon vorher gezeigt. PCI-Express. Manchmal werden FSP-Slots geremapped. Also hoffentlich kann man die Slots alle bevölkern. Sonst muss man es irgendwie ändern. Also Karte einstecken, schauen, ob sie funktioniert. Glücklicherweise auf den meisten Plattformen erzählt einem der Linux-Kernel einfach, okay, das ist der Port 6, das ist der Port 9. Also hoffentlich funktioniert es einfach. Man muss ein bisschen damit rumspielen. Hoffentlich hat man Schematiken davon. Sonst ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber es ist nicht so kompliziert. Also zum Beispiel könnt ihr hier sehen, PCI 060, PCI Bridge 604. Da aktiviert man ein PCI-Device und das ist dann PCI Express 4.0 Rootport und das wird verbunden direkt mit der CPU. So, und hier ist noch ein Beispiel. Das erste ist PCI Express 4.0, das ist mit der CPU verbunden und das zweite ist PCI Express 3.0, das ist verbunden mit dem Platform Controller Hub. So, USB. Manchmal kann man dieses Mapping von LS-USB rauskriegen, aber ohne Schematzeichnung ist es ziemlich kompliziert. Also ihr müsst einfach, was ich vorschlage, wenn ihr das Schema nicht habt, dann alles anmachen und dann fangt an, es wieder zu deaktivieren. Und wenn dann etwas kaputt geht, dann war es das. Und das ist wahrscheinlich die schnellste Art, es zu machen. HD Audio, diese Pin-Zuweisung erkennt ihr vielleicht noch von dem DMS, das wir vorhin gemacht haben. Also Window ID ist 8086, das ist Intel. 281C ist Alder Lake. Und dann Subsystem-Idee, Anzahl von Einträgen. Und das ist alles, was ihr aus DMESC und Alzer-Dumps rauskriegen könnt. Das ist nicht kompliziert. So, zurück zu dir. Und jetzt die Payload. Das ist das Nächste. Wir haben den nächsten Boot-Zyklus nach Coreboot. Das ist der Schritt, wo als Coreboot-EntwicklerInnen unser unsere Kontrolle über die Firmware endet. Aber das sollte man nicht vergessen. Was, wenn ihr euren PC core-booten wollt, dann braucht ihr eine Payload. Und dann muss man auswählen, wie man am liebsten stirbt. So, es gibt EDK2, das ist eine abgespeckte Version davon. Es gibt CBIOS, es gibt U-Boot, das ist viel einfacher von UEFI als EDK2. Grub ist universeller Booter, der sieht bloß nicht schön aus, aber funktioniert mit Linux. Funktioniert natürlich nicht mit Windows, aber es wird nicht wirklich mit BSD getestet, aber wenn ihr Windows oder OS X verwenden wollt, dann verwendet einfach EDK2 und installiert UEFI. Dann gibt es auch Linux Boot, das ist, könnte man einen eigenen Talk darüber haben, das ist ein Linux-Kernel, der KExec funktioniert, verwendet im Kernel, um einen anderen Kernel auszuführen. Also ihr habt einen Linux-Kernel in eurem BIOS, in eurer Firmware, und der bootet dann den Linux-Kernel auf eurer Festplatte. So, du magst Linux so, dass du Linux mit Linux bootest? Genau. So, wenn ihr das bauen wollt, folgt ihr natürlich Coreboots Dokumentation, baut die Bootchain und Toolchain und so weiter, und dann entscheidet euch, ob ihr die IFD und ME-Region aus dem Manufacturer Image haben wollt. Dann konfiguriert ihr euch Coreboot so, wie ihr wollt, wählt eure Payload, aber stellt sicher, dass ihr Debug-Optionen anhabt, weil sonst könnt ihr es nicht debuggen. Also macht Serial-Port an, macht alle Debug-Optionen an für den Serial-Port, aktiviert den Kernel so, dass ihr Coreboot macht, und dann viel Spaß. Wie flasht man das jetzt? Also ihr nehmt einen SPI-Flasher, so wie FT232H oder Raspberry oder Glasspy Interface Explorer. Das ist den Preis wert. FlashProc empfehlen wir da normalerweise. Und dann probiert ihr es zu booten. So, zum Debuggen. Das ist ein bisschen anders, abhängig davon, was man corebootet. Wenn man ein SoC corebootet, dann müsst ihr euch anschauen, wie die Schematiken davon aussehen, und dann müsst ihr die UART-Pins finden und da dran löten. Und ja, viel Spaß mit dem Löten. Ansonsten könnt ihr einen Modem-Terminator verwenden auf Desktop-PCs. Das zeigen wir in einem Moment. Und dann könnt ihr das verbinden mit RS-232-Ports, die ihr vielleicht auf dem Mainboard habt. Ja, jetzt habt ihr Coreboot auf dem Laptop, auf einem Computer, wo auch immer. Viel Spaß. Und übrigens, wenn ihr den Talk live anschaut, dann haben wir gerade Coreboot 24.12 released. Veröffentlicht. So, eine kleine Meldung. Das ist keine gute Idee, es auf eurem Hauptarbeitsrechner zu machen. Macht es auch nicht auf Arbeitsrechnern. So, aber was ist mit AMD? Kleine Seitenanmerkung. Man kann Ryzen 5000 Laptops machen mit angelötetem Speicher, dank Chromebooks. Ryzen 7000, wir haben Proof of Concept für OpenSeal Support, aber das wird nicht Power Management unterstützen. OpenSilicon und Coreboot mit OpenSilicon Support von AMD sollte es 2026 bereit sein. Also seht ihr uns vielleicht beim 41C3. So, und jetzt ist Zeit für die Demo. Wir haben einen Desktop mitgebracht, der Coreboot zeigt und was man mit einem Desktop-PC mit einem Intel CPU machen kann, die vorbootet ist. Und währenddessen wird Ellie eure Fragen beantworten.
Wow, thank you.
Hi. So, vielen Dank, das waren viel Informationen. Und wir haben nur wenig Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, wir haben Mikrofone. Bitte stellt euch da an. Oder halt ins Internet singen. Ihr könnt auch Fragen aus dem Internet stellen. Hashtag 38C3 Zigzag auf Mastodon oder auf Hackint in IRC im Channel 38C3-Hall-Zigzag. Bitte Mikrofonnummer 1. Hallo, vielen Dank für den Talk. Ich habe eine Frage zum Flashen. Ihr habt erwähnt, dass man SPI flasht mit dem Bild-Image. Habt ihr Erfahrung, SPI-Emulatoren zu verwenden, statt zu flashen, jedes Mal? Ja, wir verwenden sie bei der Arbeit. Sie sind ziemlich teuer. Also im 100 kostet 800 Euro. Verwendet Spartan 6 FPGA. Also vielleicht kann es jemand sich eine einfache Art ausdenken oder billige Art ausdenken. Aber ja, sie sind sehr praktisch und schnell. Es gibt eine Linux-Utility im 100. Ja, ihr müsst einfach sagen, welchen Chip ihr emulieren wollt. Am besten denselben, der euer Mainboard hat. Und dann könnt ihr das dem Mainboard aus dem Flash-Emulator nehmen. Und das spart sehr viel Zeit, weil man muss nicht mindestens 30 Sekunden für den Reflash warten. Man schickt einfach ein neues SPI-Image an den Flash-Emulator. Das braucht vielleicht 2 Sekunden und dann kann man schon booten. Also das ist empfehlenswert und ich wünschte, es wäre billiger.
Thank you.
Vielen Dank. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Ja, Frage aus dem Internet. Kennst du eine allgemeine, herstellerunabhängige und alle Component unterstützende Sache? Ich bin mir nicht ganz sicher mit dieser Frage, was genau gefragt ist. Ah, ein Bootloader. Ja, also wir haben Core Boot, was die Plattform initialisiert und dann kommt eben der Payload, zum Beispiel EDK2 oder U-Boot und dann kommt der Bootloader, wie zum Beispiel Grub oder System D-Boot. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Denn was nach der Payload passiert, das liegt an dir. Das kannst du entscheiden.
Okay, I think we can take one more question.
Okay, ich glaube, wir können eine weitere Frage aus dem Mikrofon 4 nehmen. Do you have any idea how likely it is that the e-fuse is not blown? Wie wahrscheinlich ist es, dass so eine e-fuse nicht gesetzt ist? Ich kann sagen, dass es hier in Deutschland eine Firma namens Medium gibt, die das sehr oft vergessen. Beispielsweise auf dem Qualcomm X-Elite Laptop von denen waren die nicht gesetzt. Ich habe da ein paar Mainboards von dieser Firma. Genau, es gibt auch Mainboards von ECS oder MSI, die auch nicht gesetzt haben, wo ich erfolgreich einfach Dinge bearbeiten konnte und modifizierte Firmware da draufsetzen konnte und das hat dann geklappt. Aber das musst du selber gucken.
Okay, thank you.
You're welcome.
Danke.
Okay. I'm afraid we are running.
So, leider ist die Zeit jetzt auch vorbei. Vielleicht können wir noch ein bisschen diese tolle Demo, die da hinter mir ausgeführt wird, betrachten. Das ist eine Intel Arc GPU, die auf Core Boot läuft. Soweit ich weiß, ist das die erste der Welt. Ja. Es war recht schwierig, das zum Laufen zu bekommen. Aber, ja, wie ihr seht, es funktioniert ganz nett dafür, dass es die erste Generation der ARC-GPU ist. Sehr, sehr toll. Vielen Dank. Ja. Und also alle, die sagen, man könnte auf Core Boot keine Spiele spielen, das stimmt nicht. Wir haben es bewiesen. Ihr könnt da auch Blender drauf ausführen. Diese Maschine hat 8 Kerne, 16 GB RAM. Du kannst tun, was immer du willst. Ja. Habt Spaß.
Okay, so let's hope all of you can.
So, ich hoffe, dass alle von euch dann nächstes Jahr auf dem Kongress mit Maschinen sind, auf denen auch Corbot läuft. Noch einen großen Applaus für April und Ellie.